ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Mariana Lecki. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Wo soll ich denn hin?
Vielleicht da drüben?
Da drüben, okay.
Ist das ein Platz, mit dem Sie zurechtkommen?
Ja, mit dem komme ich gut zurecht.
Es gibt keinen Grund dafür. Man könnte es auch da oder da oder da machen, aber...
Wahrscheinlich ist es ein verborgener Grund.
Ein verborgener Grund?
Ja.
Ja, damit nichts schief geht.
Ja, genau.
Ich bin guten Mutes und freue mich heute ganz besonders, dass es diesen Podcast mit Mariana Lecki hier in der ARD Audiothek gibt. Ihre Bücher begleiten mich schon lange und wirklich auch immer, immer wieder.
Ja, wie schön. Ja. Ich bin so ein bisschen heiser. Ich hoffe, ich muss mich nicht ständig räuspern.
Das macht gar nichts. Passt.
Passt wunderbar.
Passt. Dann fangen wir an.
Okay.
Sie haben genug zu trinken? Ich habe
genug zu trinken.
Ich habe auch was. So, und jetzt geht's los. Wenn man sich die Welt freundlich wünschen könnte, dann müsste man Mariana Lecki einfach machen lassen. Weil sie scheint zu wissen, wie das geht mit dieser freundlicheren Welt, mit dieser besseren Welt. Zumindest merkt man das, wenn man ihre Bücher liest. Eins kennen Sie ganz bestimmt, was man von ihr aus sehen kann. Das ist glücklicherweise auch noch so erfolgreich. Da gibt es diese Welt, die ist nicht glatt und glänzend. Die ist überall immer auch ein bisschen schrumpelig, aber gerade deshalb so schön lebensecht und trotzdem liebenswert. Das ist das, was Mariana Lecki so gut kann, dass man sich wünschen müsste, lass die mal machen mit dieser Welt oder man müsste sie klonen, weil sie so gut tut. Herzlich willkommen, Mariana Lecki.
Vielen Dank auch für diese Worte.
Wir treffen uns in Berlin, weil Sie hier zu Hause sind. Warum ist Berlin ein guter Platz für Sie?
Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das jetzt so ein guter Platz für mich ist. Ich habe da meine Zweifel, aber ich bin da so ein bisschen kleben geblieben. Und jetzt lerne ich es über die Jahre, wenn auch nicht zu lieben, so doch ganz okay zu finden.
Aber Sie sind ja schon eine ganze Zeit
hier. Wir wollen gar nicht ausrechnen, wie lange schon. Es handelt sich um mehrere Jahrzehnte. Ich bin eigentlich eher für was Überschaubareres gemacht, glaube ich. Aber wie das so ist, dann kommt das Kind hier auf die Welt, dann wird es hier eingeschult, dann geht es auf die nächste Schule und das sind so die Zeiten, wo man den Absprung dann verpasst. Aber es ist in Ordnung.
Und entwerfen Sie dann Ihr... Wunderbares Buch, was man von hier aus sehen kann, spielt in einem kleinen Dorf im Westerwald. Entwerfen Sie sowas dann wie so eine Traumwelt für sich, weil Sie jetzt in Berlin kleben geblieben sind und eigentlich dann doch woanders sein wollten vielleicht?
Ja, ich glaube, Berlin ist ein ganz guter Ort. Da haben Sie völlig recht, sich in was anderes zu beamen, schreibend. Das mache ich schon. Also ich glaube, ich kann diesen Ort im Westerwald kann ich besser entwerfen, je weiter ich davon weg bin und in je anderen Umständen ich mich hier sozusagen befinde. Das ist gut. Also fürs Schreiben ist es ganz gut.
Sodass, wenn Sie dann irgendwann mal in den Westerwald ziehen sollten,
dann
schreiben Sie den Großstadtroman.
Ja, oder das. Oder das kann natürlich auch sein, ja. Genau.
Den wilden Berliner Großstadtroman.
Ja, das wäre mal was Unerwartetes. Von mir auch unerwartet.
Das wollte ich gerade sagen. Kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen, aber das ist ja gerade das Spannende daran, dass man sich die Dinge noch nicht vorstellen kann, bevor sie in einem zwischen zwei Buchdeckeln kleben, stecken.
Genau, wobei, wenn Sie sagen, es ist schön, dass man es sich nicht vorstellen kann, das stimmt einerseits. Andererseits merke ich gerade jetzt, man kann sich auch immer das neue Buch noch nicht vorstellen. Also man fängt immer wieder von vorne an.
Sie selber auch nicht?
Nee, ich mir selber auch nicht. Das ist so eine komische Zeit, in der man denkt, man hat es doch schon mal gemacht. Man muss doch wissen, wie es geht. Man hat doch eine ungefähre Vorstellung davon, wie das funktioniert. Aber man steht wieder bei Null. Und das hat seine Vorteile, aber auch seine Nachteile.
Sie stehen wirklich bei Null?
Nein, jetzt nicht mehr. Aber als ich das Buch, an dem ich gerade sitze, als ich damit anfing, schon stand ich wie der berühmte Ochs vorm Berg und dachte, wie geht das jetzt nochmal? Wie war das noch? So.
Ihr Bestseller hat... Also mehr als ein Jahr, ich kriege die Wochen jetzt nicht zusammen, paar 70 Wochen, also jedenfalls mehr als ein Jahr auf der Bestsellerliste gestanden. Jetzt sagt Mariana Lecki hier, sie wusste dann beim neuen Buch nicht so richtig, wie das eigentlich geht,
wie man das macht. So. Also man weiß es im Rückblick. Ich kann im Rückblick gut erzählen, wie zum Beispiel, was man von hier aus sehen kann, entstanden ist. Aber ich kann nicht, während ein neues Buch entsteht, erzählen, wie das gerade entsteht. Das funktioniert nur im Rückblick. Also es gibt nicht, es gibt nicht so ein Patentrezept. Ich hatte mir das gerade in den Gesprächen nach, was man von hier aus sehen kann, irgendwie auch selber so vorgegaukelt, dass ich dann so großspurig erzählen kann, das war so und so und so. Und dass es jetzt wieder so sein könnte, dachte ich. Ist aber gar nicht so. Also man muss wieder neue Strategien finden. Vielleicht, das stimmt garantiert nicht für alle Autorinnen und Autoren, aber für mich tatsächlich schon.
Ich glaube, Martin Suter war jetzt neulich zu Gast. Bei dem ist das anders.
Ja.
Der macht es ganz anders.
Ja, der macht es ganz anders. Das kann ich mir vorstellen.
Aber
es
sind auch ganz andere Bücher.
Ja, das stimmt.
Und es sind mehr Bücher. Das will ich jetzt gleich nochmal zu sagen.
Ja, danke schön für den Hinweis.
Vor 24 Jahren ist ihr erstes Buch erschienen. Soll ich den Titel nennen oder wollen Sie mit den alten Dingen nicht konfrontiert sein?
Meinen Sie, das ist so wie so ein Trigger, dass ich gleich anfange zu weinen, wenn Sie den.
Ich glaube, Sie sind erwachsen genug, auch einfach sagen zu können, ja, jeder versteht es, das ist ein Prozess, man entwickelt sich und was man vor 24 Jahren geschrieben hat, muss jetzt nicht das sein, womit man besonders glücklich ist in der Jetztzeit.
Wobei, ich bin absolut nicht glücklich mit den Liebesperlen, die Sie jetzt offensichtlich meinen. Aber ich finde, da darf man dann auch nicht zu sehr ins Gericht gehen mit sich selber. Natürlich würde ich das heute komplett anders machen und finde das auch sehr drollig an manchen Stellen. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich es eben so gut gemacht, wie ich konnte. Also da war man ja auch an einer anderen Stelle. Wie jeder Mensch das tun würde, genau. Das erzähle ich mir immer, wenn ich den Liebesperlen begegne.
Ich habe das jetzt nur so gesagt, ich wollte jetzt gleich noch die anderen Bücher. Nach 21 Jahren kam der erste Roman, vor 15 Jahren, also nicht nach, sondern vor 21 Jahren, vor 15 Jahren dann die Herrenausstatterin, vor 12 Jahren bis der Arzt kommt und dann vor 8 Jahren, was man von hier aus sehen kann, danach die Sammlung der Kolumnen aus Psychologie heute, Kummer aller Art, ein zauberhaftes Buch. Ich wollte das jetzt so auflisten, weil ich mich frage, wie das für Sie ist, wenn wir jetzt so nach hinten reden. Natürlich müssen wir, wenn Sie zu Gast sind, über was man von hier aus sehen kann, reden.
Ja,
was
absolut.
Aber auch schon
ich vor.
Sie reden gerne darüber.
Ich rede
es ist
gerne
auch nicht
darüber.
Schon
ich
ganz
nur,
weit weg.
Es ist noch nicht ganz weit weg. Also es schwankt. Manchmal ist es sehr nah, so wie jetzt plötzlich, wenn wir darüber reden. Manchmal ist es ganz weit weg. Ich habe damit auch überhaupt kein Problem. Ich finde nur, ich erstarre immer, wenn diese Jahreszahlen genannt werden, weil alles schon immer so lange her ist. Aber das wissen wir ja alle.
Weil Ihnen das die Endlichkeit in den Blick ruft?
Die Endlichkeit wird einem ja sowieso immer ins Gesicht geschmiert. Aber nein, es ist einfach schon so, ich wusste nicht, dass es schon, man bildet sich ein, es ist noch gar nicht so lange her. Oder es fühlt sich an wie 4 Jahre, es sind aber schon 12 und so. Ist aber nicht schlimm, ich komme damit klar.
Es ist ja, ist doch aber auch schön, wenn man das selbst nicht so wahrnimmt. Hätte ja auch sein können, dass Sie sagen, alle wollen immer über was man von hier aus sehen kann, reden, weil dieses Buch so vielen Menschen so gefallen hat. Aber meine Güte, ich habe doch auch andere Dinge geschrieben.
Ja, aber die sind noch länger her. Also ich fände es schwierig, wenn ich jetzt mit meinem neuen Buch um die Ecke käme und Sie würden sagen, ja, schön und gut, aber lassen Sie uns doch lieber über was man von hier aus...
Das wäre
ein bisschen traurig.
Das wäre ein bisschen traurig. Aber es gibt ja das neue Buch noch nicht.
Ja, eben. Wir haben ja nichts, worüber wir sonst reden können.
Aber Suchmaschinen sind ja brutal ehrlich.
Ja.
Wenn man in meine Suchmaschine Mariana Leki eingibt, da nur den Namen, kommt natürlich sofort alle privaten Fragen. Hat den Mann, wie alt ist das Kind und so. Erwartbar. Wenn man aber Mariana Leki Verlag eingibt, kommt sofort neues Buch.
Und?
Suchen offenbar ganz viele Menschen nach dem neuen Buch.
Das
ist ja einfach, der Algorithmus schiebt dir das nach oben, was die allermeisten schon mal in der Kombination Mariana Leki Verlag gesucht haben.
Ja.
Neues Buch.
Ja.
Also es scheint eine gewisse Sehnsucht zu geben.
Das freut mich sehr. Und wie schrecklich wäre es, wenn da stünde Mariana Leki hoffentlich kein neues Buch. Insofern ist das doch schön.
Ja, das stimmt. Erzeugt das so einen Druck für Sie?
Es ist ja nun auch schon eine Weile her, also mein letztes Buch ist schon eine Weile her, deswegen hat der Druck jetzt mittlerweile, der hat mich beschäftigt, aber jetzt schon nicht mehr. Also auch so ein Druck kann ja nur so und so lange auf einem lasten. Also beschäftigt mich nicht so sehr, der Druck.
Das ist gut. Und auch dieses Gefühl, dieses Buch ist eines der meistverschenkten. Es ist in 20 Sprachen übersetzt. Es ist wahrscheinlich inzwischen 1 Million Mal aufgelegt und verkauft. Weiß ich nicht ganz genau, aber es waren viele, viele Hunderttausend, als ich das letzte Mal danach geguckt habe. Meines davon ist komplett zerlesen mit vielen Eselsohrenmarkierungen, weil ich mir lauter schöne Sätze markiert habe. Das macht dann nicht den Druck, dass die Leute dann sagen, so, aber jetzt, Mädel, es muss so toll sein.
Nee, natürlich, das macht absolut Druck, auch großen Druck, aber das meinte ich gerade, jetzt ist eben die Zeitspanne schon so lange her, seit das erschienen ist, dass das jetzt nicht mehr so nahe kommt. Aber genau das, was Sie sagen, passiert natürlich tatsächlich. Ich war auch, wann war das denn? Irgendwie letztes Jahr bei einer Lesung kam hinterher eine Dame zu mir und sagte, ich hoffe, dass Ihr neues Buch so ist, wie was man von hier aus sehen kann. Denn Ihre anderen Bücher haben mir nicht so gut gefallen. Was natürlich wahnsinnig ehrlich war. Und auch, ich fand das auch sehr zutraulich von ihr. Aber das macht natürlich den Druck auch nicht kleiner. Und die Frage ist, was macht man? Macht man jetzt was völlig anderes, was eben nicht vergleichbar sein kann, ein Thriller oder sowas, was ich leider nicht kann? Oder macht man was Ähnliches, was auch doof wäre? Also am Anfang steht man so etwas ratlos da.
Ich habe mich nach hinten gelesen. Ich kannte Mariana Leki vor, was man von hier aus sehen kann, nicht. Ja. Und habe mich dann nach hinten gelesen und habe mich nach dem nach hinten Lesen gefragt, wann für Sie oder wodurch für Sie so diese Befreiung gekommen ist. Die ersten Bücher, auch noch die Herrenausstatterin, aber auch die Erste Hilfe sind, wie soll ich das jetzt beschreiben, irgendwie trockener. Ja. In der Bemühung, deute ich jetzt da rein, in der Bemühung, ja nicht irgendwie in den Verdacht zu geraten, vielleicht eine Spur zu viel Gefühl, zu viel Tränen auszulösen.
Ja, ja, das ist gut beobachtet. Oder anders, ich empfinde das auch so. Ich empfinde es eigentlich nicht mehr bei der Herrenausstatterin. Ich habe das Gefühl, die Herrenausstatterin war der große Aufbruch.
Ja.
Und die Bücher davor waren so, ja, irgendwie sehr verhalten. Und Sie haben schon recht, ich habe mich da auch Dinge nicht getraut, gerade im zweiten, also in dem Erste Hilfe habe ich das Gefühl, so, das ist so am zurückhaltendsten im schlechten Sinne. Und bei Liebesperlen war es auch so, dass ich da, ich glaube, das machen auch viele Autoren so, dass man so schreibt, wie die Leute, die man toll findet. Und da war eben so ein Stil gerade en vogue, dass man so Kurzgeschichten schrieb mit so einem bisschen bestenfalls verrätselten, aber leider auch oft bestenfalls rätselhaften, aber manchmal dann eben auch einfach nur verrätselten Ende. Und man büchste dem eigentlichen Ende der Geschichte irgendwie aus. Und das habe ich gemacht und das gefällt mir daran nicht.
Und was hat diese ich habe das jetzt Befreiung genannt, ausgelöst? Gab es da für Sie überhaupt so einen Moment oder ist das einfach eine Entwicklung? Man entwickelt sich ja, man wird freier,
Ja, man wird freier, man traut vielleicht der eigenen Stimme auch mehr zu oder man, jetzt hätte ich fast gesagt, man gibt weniger darauf, was die Leute sagen, das stimmt überhaupt nicht. Man nimmt in Kauf, dass die Leute sagen, oh Gott, ist das kitschig, das ist einem irgendwann egal. Ich hatte immer Angst vor Kitsch und ich habe aber nicht empfunden, dass das, was ich in der Herrenausstatterin oder in was man von hier aus sehen kann, tue, dass das kitschig ist. Ich hatte nur Angst davor, dass das womöglich so ausgelegt wird. Und das war mir dann plötzlich egal. Dann habe ich gedacht, ich kann es und will es aber nur so erzählen und wenn dann jemand sagt, das ist wie in einer Vorabendserie, dann ist es halt so. Also es war so eher und die Reaktionen waren dann aber eben alles andere. Also die waren ja dann sehr viel positiver.
Ich würde ja gerade sagen, dass das so großartig ist, dass man immer das Gefühl hat, jetzt kommt gleich ein ganz kitschiger Moment und dann biegt Frau Leki aber kurz bevor man das denkt, das war jetzt zu cheesy, biegt sie ab.
Ja, das ist aber auch ein Sport mittlerweile geworden. Also wirklich so ganz nah ranzufahren und dann nochmal abzubiegen.
Genau. Super. Und vielleicht, mir kommt jetzt gerade eine Situation in den Kopf, Wir bereiteten einen Gottesdienst vor in einer großen Kirche. Und mir als Lektor war auch die Aufgabe zugedacht, Fürbitten auszudenken. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit so auskennen.
Also ich kenne mich nicht gut aus, aber Fürbitten weiß ich.
Sowas. Ja. Und das ist jetzt auch nicht das, was ich täglich tue. Und es war irgendwie alles sehr, sehr groß für mich. Und ich hatte ganz, ganz tolle Fürbitten geschrieben. Und der Pfarrer guckte sich das an und sagte, boah, das ist alles so kopfig. Irgendwie lebensnäher. Ich schrieb es lebensnäher, meinte ich. Und ich sagte, Mut zum Kitsch, hat er gesagt. Und diesen Satz im Altarraum gesprochen beim Üben, Mut zum Kitsch.
Ja.
So, fürchten Sie sich nicht. Und dann hat es gefluppt.
Ja, super.
Und dann hat es gefluppt. Es war einfach so, es war eine Befreiung. Genau. Ja, was passiert mit so einem Buch, wenn es dann draußen ist für die Autorin und wenn es wie, was man von hier aus sehen kann, auch noch ein Film geworden ist?
Also üblicherweise sind die Bücher, wenn sie fertig geschrieben sind, für mich sehr schnell wie so gut bekannte junge Verwandte, die das Haus verlassen und noch ab und zu eine Postkarte schreiben. So. Also man ist noch in Kontakt, aber er wird sehr schnell dünn, der Kontakt. Und das war bei Was man von hier aus sehen kann nicht so, weil das halt immer wieder zu mir zurückkam in Form von vielen Veranstaltungen dazu, also mit jeder Lesung. Lässt man einmal weniger
los. Und jetzt
los.
Eine Schmuckausgabe.
Und die Schmuckausgabe.
Was ich ja durchaus angemessen finde.
Die Schmuckausgabe, genau. Genau, ganz in Gold. Also es kommt immer wieder zurück dann durch solche Sachen, also wenn man dazu befragt wird. Und so. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Hm. Eine lange Zeit war es allerdings so, absolutes Luxusproblem, ne? Ich sage es trotzdem. Lange Zeit war es so, dass dadurch, dass ich noch so viel damit zu tun hatte, kein Platz war für neue Figuren. Also dann saßen die halt alle bei mir auf dem Schoß und im Kopf und ich hatte keinen Platz mehr, also buchstäblich, um neue Figuren zu finden.
Weil überall Selma und das Okapi war.
Genau, genau. Die Räume waren belegt, die Mieter waren nicht ausgezogen. Und auch deswegen hat es dann irgendwie noch mal länger gedauert. Aber es war schön, es war auch schön zu hören, was alle so davon denken oder wie sie es interpretieren und so. Das war überhaupt die Begegnung mit den ganzen Leuten war natürlich spektakulär.
Mhm. Können Sie verstehen, dass ich nicht im Kino war? Ich habe lange mit mir gerungen.
Ja.
Dieses Buch war für mich eine Entdeckung. Es sieht wirklich ganz schrecklich aus. Aber auch einfach geliebt aus. Und ich habe gedacht, nee, das kann ich mir nicht angucken.
Ja, kann ich gut verstehen.
Ja. Aber Sie mussten sich das natürlich angucken.
Ich musste mir das angucken. Ich habe es mir auch gerne angeguckt, aber ich kann das gut verstehen. Ich bin auch eine ganz schlechte Verfilmungsguckerin, eben aus den Gründen. Also, und ich glaube auch, dass eine Verfilmung insofern schwierig ist, weil sie es niemandem wirklich recht machen kann. Mhm. Also es hat ja jeder ein anderes Bild im Kopf und die Hälfte der Leute im Kino wird da mit verschränkten Armen sitzen, so wie ich dachte, dass ich da sitzen würde und sagen, nö, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Und wieso sieht die denn jetzt so aus? Und den habe ich mir viel dünner, dicker sowieso vorgestellt. Also ich halte das für sehr schwierig. Ich würde mich als Filmemacher nicht an eine Literaturverfilmung trauen.
Weil Sie immer die Autorin fürchten würden.
Ja, beziehungsweise auch die Leser. Also ich weiß nicht, ob das so dankbar ist, weil die meisten ja wirklich sagen, ich hatte andere Bilder und deswegen sind deine Bilder nicht gut, so also jetzt verkürzt gesagt. Also ich bin so im Kino, wenn ich eine Literaturverfilmung
aber
gucke.
Aber so, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie nicht mit verschränkten Armen da
gesessen? Nein, habe ich nicht.
Gesessen.
Das war ja aber auch was anderes. Also hier war es ja nicht ein Buch, das ich sehr mochte, was ich mir dann im Kino angucke. Jemand anders setzt mir andere Bilder vor.
Aber das sind Ihr meine. Buch.
Ja, aber das ist was anderes, finde ich, weil da habe ich es von vornherein so gemacht, dass ich mein Buch, also wir haben den sehr sorgfältig auch ausgesucht, den Aaron Lehmann, den Regisseur. Und ich hatte großes Vertrauen gleich von Anfang an. Und dann war das wirklich so, ich habe auch jede ich habe gleich von Anfang an gesagt, ich will nicht mitarbeiten. Ich kann kein Drehbuch schreiben. Ich will nichts mit der Figurenentwicklung zu tun haben und so. Und deswegen hatte ich das Gefühl, ich gebe das Buch sozusagen als Materialkiste, gebe ich ihm, und er macht daraus ein völlig neues Kunstwerk. Und so war das gut. Also so war es auch gut, das anzusehen.
Haben Sie für sich selber schon sowas wie einen Schutz gebaut?
Ich wusste, es wird jetzt was anderes.
Das, genau, ja,
es wird
der was macht ganz jetzt anderes was, das sein. Ist mein Material und es wird mich schon daran erinnern, an das, was ich gemacht habe. Genau. Aber es ist ein selbstständiges Werk.
Es ist ein selbstständiges Werk und ich stolpere halt nicht so unbedarft da hinein, wie ich in andere Literaturverfilmungen stolpere, sozusagen.
Ich glaube, was diesen ganz großen Erfolg genau dieses Buches ausmacht, sind diese Figuren. Ich habe vorhin schon mal so versucht zu beschreiben, die sind alle so lebensecht, die sind so wirklich. Da hat keiner auch eine riesen Lebensgeschichte. Es gibt nicht den oder die Heldin. Die sind alle irgendwie so wie wir, mit unseren Beschränkungen. Die haben alle irgendwas, so wie wir alle irgendwas haben. Man fühlt sich sofort verstanden. Warum ist das Ihre Perspektive?
Das ist eine sehr schwierige Frage, warum das meine Perspektive ist. Das kann ich schwer sagen. Ich möchte am liebsten sagen, es ist sie einfach. Ich habe manchmal das Gefühl, also wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, dass mein Interesse gar nicht unbedingt in der Wirkung ist, aber mein Interesse als schreibende Person, das, was mir Spaß macht zu beschreiben, ist vielleicht sowas wie der unterstellten Kleinmütigkeit von Leuten eine Art Poesie unterzujubeln, wenn man das so sagen kann. Also Leute, die Angst haben, die sich Dinge nicht trauen, die irgendwie verheddert sind in irgendwelchen blöden Gedanken oder Umständen und da nicht rauskommen. Die Verstockungen haben. Dass die auch eine, ich sage jetzt mal das balsamische Wort, dass die eben auch eine Schönheit haben, dass man auch da schön oder schön sein kann und nicht nur da, wo man triumphiert, sozusagen. Das beschreibe ich gern.
Und es ist, so wie Sie es jetzt hier beschreiben, keine Mühe für Sie.
Nee, das ist keine Mühe, komischerweise.
Das macht Ihnen nicht auch. Sie leben ja auch in der Wirklichkeit und nicht in Ihren Büchern.
Ja.
Und sehen die Welt, wie sie ist.
Ja.
Und nehmen wahr, dass im öffentlichen Umgang ein rauer Ton herrscht. Und
absolut,
dass genau das, was ihre Figuren miteinander tun, sich irgendwie so zu akzeptieren in dieser Schrumpeligkeit, in der man eben so ist. Und das nicht zum Vorwurf zu machen, dass man so ist, wie man ist.
Nee.
Dass das so schwer ist für uns als Gesellschaft.
Ja, ich glaube, indem man das vorwirft, lächerlich macht oder aburteilt, ändert sich auch nicht viel. Aber ich würde auch sagen, also in letzter Zeit, wenn ich Zeitung lese oder Fernsehen gucke, dann wird oft gesagt sowas wie, dieser Krieg ist unmenschlich oder das und das ist unmenschlich. Und ich merke, wie ich mit der Zeit Probleme mit diesem Wort bekomme, weil ich finde, dass dieses Wort leider umgedeutet werden muss. Kriege führen, schreckliche Dinge tun, ist menschlich. Es ist leider zutiefst menschlich. Andere Lebewesen tun sowas nicht. Und,
gut, die fressen sich.
Die fressen sich, aber die fressen sich aus anderen Gründen sozusagen.
Ja, die können es nicht reflektieren.
Sie können es nicht reflektieren, genau. Und und ich glaube auch, die Motivation ist eine andere. Also die haben jetzt nicht, müssen wir ja gar nicht. Ne? Es gibt, ich finde, dass das Wort menschlich nicht mehr gut bedeuten kann, sondern ich glaube, wir sind. Ich habe oft das Gefühl, so als Gattung ist der Mensch schon ein ziemlicher Fehlgriff. Und damit müssen wir als Einzelne nun leben, die wir zu dieser Gattung nun mal gehören. Und da finde ich es gut, wenn wenn man versucht, die Feinheiten, die kleinen Feinheiten und die kleinen Gutheiten des Menschseins irgendwie herausarbeiten kann, wie auch immer, ja, und soweit es sie gibt, ich weiß auch nicht, jetzt werde ich ein bisschen balsamisch, Entschuldigung.
Finde ich nicht, weil Sie haben jetzt mit der ganz großen Welt angefangen, ja. die ich so im Detail gar nicht, doch im Kopf hatte ich die schon, aber ich habe gedacht, wir müssen jetzt nicht das so im Detail besprechen. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diese Kurve geflogen sind und es dann leichter machen, weil ich mich natürlich auch frage, ist das eine Wirklichkeitsflucht, was Sie da machen, ja, und was Sie für uns alle machen, ja, dass wir so ein bisschen uns dahin träumen können, wie es da wäre.
Ja, das hoffe ich nicht. Also bitte, ne? Jetzt kann jeder das auch als Wirklichkeitsflucht nehmen. Es gibt ja genug, vor dem man gerne und oft fliehen möchte. Aber ich glaube, also meine Intention ist das nicht gewesen, sondern ich denke, das lässt sich auch diese Leute findet man auch in der wirklichen Welt, wenn man sie halt mit einem gewissen Wohlwollensvorschuss anguckt. Mhm. Würde ich sagen.
Der Ihnen offenkundig nicht schwerfällt, dieser Wohlwollensvorschuss, wenn ich das richtig verstehe.
Ich übe das aber auch. Also ich kann das auch in der Literatur besser als im wirklichen Leben, aber da kann ich es. Also da fällt es mir relativ leicht.
Und diese lange Übung mit dem Schreiben, diesem Wohlwollensvorschuss, den Sie den Figuren mitgeben. Wie wirkt sich das auf das normale Leben, auf Ihr normales Leben, wenn Sie auf die Straße gehen zum, weiß ich nicht, Einkaufen, Zahnarzt oder sonst wohin, ja, aus?
Auch das wirkt sich positiv aus. Das gelingt natürlich auch nicht immer, aber ich musste gerade denken, mit diesem Wohlwollensvorschuss fällt mir gerade ein, woher das, glaube ich, eigentlich kommt. Früher, wenn ich als Kind mit meinen Eltern im Urlaub war, wir haben immer sehr gerne Leute beobachtet, immer im Hotel, beim Frühstück. Und wenn dann da jemand saß, der irgendwie besonders mürrisch und doof und unsympathisch aussah, also nachdem wir unsere ganzen Urteile auf den draufgelegt hatten.
Das haben Sie dann auch gemacht?
Das haben wir, guck mal, okay. Papa, der sieht aber doof. Ja. So. Und dann haben mein Vater und ich angefangen, mein Vater war Psychoanalytiker, und dann haben wir zusammen angefangen, was den wohl plagt, was der wohl hat, also wie der wohl so geworden ist und so. Das hat immer einen Heidenspaß gemacht.
Und dann hat sich Ihr Vater so Geschichten ausgesponnen.
Mein Vater hat dann irgendwie auch gerne mal so eine Diagnose drunter gejubelt, also irgendeine Form von den 100.000 Depressionen, die er kannte, oder eine unempathische Mutter und so. So kam das, glaube ich, ein bisschen. Also, dass man gleich so überlegt, ach, was könnte das sein? Warum ist der jetzt
war
so
das, blöd? War das von Ihrem Vater pädagogisch gemeint, dass er dem Mädel beibringen will, versucht doch mal die Menschen zu verstehen? Und
nee, mein Vater musste mit seiner Familie da rumsitzen und konnte nicht, was er eigentlich lieber wollte, Tennis gehen spielen. Und dann hat er sich da so ein Spiel ausgedacht mit mir.
Und hat das Ihre Fantasie angekurbelt?
Ich glaube schon, ja. Ich mache das immer noch.
Dass Sie jemanden sehen und sich fragen, wie ist der so geworden? Warum guckt der jetzt so?
Warum guckt der jetzt so? Genau. Genau.
Wie gucke ich denn? Ich gucke wie einer, der fix was trinken muss. Hier. Das finde ich sehr schön, wie Sie das erzählen. Und dann haben Sie so zeitig angefangen, sich so Geschichten auszuspinnen. Ihr Lebenslauf liest sich auch irgendwie geradlinig. Sie haben eine Buchhändlerlehre angefangen, die haben Sie nicht zu Ende gemacht. Aber wenn jemand am Ende Schriftstellerin werden will oder wird, dann ist Buchhändler ja nicht falsch. Dann haben Sie Schreiben studiert in Hildesheim, haben vorher Germanistik angefangen und aber das dann da auf diese Weise zu Ende gebracht, wie jemand, der schon immer nichts anderes wollte als Mariana Leki werden. Also die erfolgreiche Autorin. Sie waren ja auch schon früher Mariana Leki, aber die erfolgreiche Autorin. Nee, Sie waren ja ganz früher auch mal. Sie haben sich doch mal so einen schönen Namen ausgedacht. Anastasia Dingsbums. Ja, ich habe es mir irgendwo hingeschrieben, ja, aber ich weiß nicht mehr, wo ich es mir hingeschrieben habe.
Aber da handelt es sich ja um das lyrische Ich aus den Kolumnen.
Genau. Ja, genau. Wie hieß sie denn nochmal?
Amalia Anastasia.
Amalia Anastasia, ja. Genau. Ja. Genau. Eben. Ist das, fühlt sich für Sie auch so geradlinig an? Haben Sie sich immer schon Geschichten ausgesponnen und dann haben Sie es einfach studiert, damit Sie irgendwie einen Schein haben, damit es dann auch irgendwie, damit man beim Verlag was Vernünftiges reinschreiben kann?
Ja, das ist lustig, wenn Sie das so sagen. Klingt das relativ geradlinig? Also ich wollte immer schon schreiben, das ist ja auch bei allen so, also jedenfalls alle Autorinnen und Autoren, die ich so kenne, die haben auch schon, so wie ich, mit 8 irgendwelche Märchen geschrieben.
Haben Sie die noch?
Ja, die sind irgendwo noch in irgendeiner Kiste bei meiner
Mama
Mutter.
Mama
hebt die auf, genau.
Weil sie ganz stolz ist auf die Tochter, die so erfolgreich geworden ist.
Oh Gott, aber ich glaube, die sind nicht so sehenswert. Und dann, ich wollte das immer, aber es war schon so eine etwas kurvenreiche Strecke. Also Sie haben das so angenehm kurz angedeutet mit der abgebrochenen Buchhandelslehre. Wenn wir ehrlich sind, waren es 2 abgebrochene Buchhandelslehren. Dann war es ein abgebrochenes Germanistikstudium und ein abgebrochenes empirische Kulturwissenschaftsstudium. Und dann wurde aber alles besser. In dem Moment, als ich dann Hans-Josef Orteil kennenlernte und der in Tübingen, da studierte ich, und der sagte, ich eröffne jetzt einen Studiengang Kulturjournalismus und kreatives Schreiben, hieß es damals noch, und ob ich mich da nicht bewerben wolle. Und dann war ich schon 28 und habe meine Eltern rumgekriegt, dass ich nochmal studieren darf. Und die haben das, also ein bisschen habe ich schon selber dann auch beigetragen, aber die haben das dann wirklich nochmal bezuschusst, netterweise. Und das war es dann. Dann habe ich endlich einen Schein gehabt.
Weil Sie sich davor auch nicht getraut haben zu sagen, ich will gar nicht Buchhändlerin werden, sondern ich will Schriftstellerin sein?
Ja, aber ich hatte das Gefühl, also ich wusste nicht, ob ich das, ich wollte das, aber ich wollte auch schon mal Tierärztin und Prinzessin werden und hatte keine Ahnung.
Sie wollten mal Prinzessin werden?
Klar, zu der Zeit, als ich meine Märchen geschrieben habe, war ich nicht sicher, Autorin oder Prinzessin, was ist besser. Und also ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Ich wusste nicht, ob ich das kann. Ich wusste nicht, wie man das anstellt. Und im Studium habe ich auf diese Fragen auch keine Antwort bekommen. Und ja, also ich hing so etwas in der Luft, bis dann, ach so, und in Tübingen gab es dann aber von dem rhetorischen Seminar eingerichtet etwas, das hieß Studio Literatur und Theater, und da konnte man Texte vorstellen und da kamen Schriftsteller und haben Seminare abgehalten, also so Knaller wie Wilhelm Genazzino zum Beispiel war da. Und da habe ich auch dann den Orteil kennengelernt und dann ging es relativ schnell und dann wurde es irre geradlinig, also dann fiel mir sozusagen, ich musste mich um nichts bemühen. Das war dann wirklich toll. Also ich wurde da so reingezogen.
Plötzlich ist sie an der Stelle, wo sie die ganze Zeit hingehörte, aber sie wusste noch gar nicht, dass es diese Stelle gibt. Sowas.
Ja, genau. Oder dass ich wusste auch nicht, ob ich dahin gehöre. Das hat sich das dann eher so dann, also ich habe mich dahin gewünscht, aber ich wusste nicht, ob das was taugt, was ich mache. Und das merkte ich dann da.
Wenn man sowas will, wo es ja jetzt nicht so einen klassischen Ausbildungsweg gibt, diese Studiengänge waren ja was ganz Neues. Man konnte es in Leipzig oder in Hildesheim studieren, ja. Aber das war ja nicht, studier mal auf Schriftsteller.
Genau.
Das ist jetzt nicht so üblich. Wenn man lernt, einen Tisch zu bauen als Tischler, dann ist es relativ klar zu beschreiben, was man da lernt und was man da können muss, um das am Ende wirklich zu beherrschen.
Ja.
Was hat Sie bestärkt in dem Gefühl, das ist es, was ich will? Was oder wer?
Also ich glaube, ich wusste noch nicht mal, dass es, vielleicht wusste ich noch nicht mal, dass es das ist, was ich will, sondern eher, das ist das, was mich glücklich macht. Aber ich wusste nicht, ob es dafür einen Ort gibt. Also ob das nicht eher so im Privaten bleiben muss, sozusagen. Mhm. Dass ich halt dann immer Tagebuch schreibe oder Gelegenheitsgedichte zum 60. meiner Verwandtschaft oder so. Das wusste ich nicht.
Haben Sie?
Nee, habe ich nicht.
Schade.
Schade eigentlich, ja. Vielleicht nochmal zweites Standbein. Also ich wusste nicht, ob das, ich bin so durch die Welt gelaufen und wusste nicht, ob es dafür einen Ort gibt und ja, und ob ich das überhaupt kann. Also wenn mir jemand gesagt hätte, deswegen ist das ja auch immer so wichtig, was Leute einem sagen, wenn mir jemand gesagt hätte, ja, man merkt schon, du machst das gerne, aber lass mal lieber, dann hätte ich das auch. Also ich hatte auch nicht so ein Selbstbewusstsein, dass ich dachte, ja, die Welt wartet auf mich.
Und wer war das, der zu Ihnen gesagt hat, oder wer Sie bestärkt hat, oder was hat Sie bestärkt? Muss ja nicht mal ein Mensch sein. Waren es Ihre Eltern, waren es Kommilitoninnen, war es ein Professor oder war es einfach die Begegnung mit den ersten Geschichten, die Sie geschrieben haben, wo Sie gedacht haben, das ist es, was ich kann und was ich will und was ich mitteilen will?
Also meine Eltern bestimmt einfach dadurch, dass sie das ja nicht für ganz unwahrscheinlich gehalten haben können, wenn sie immer wieder gesagt haben, nee, mach ruhig und mach noch diesen Studiengang und geh auf jeden Fall nach Hildesheim und mach das kreative Schreiben und so. Insofern haben die das schon bestärkt. Ich glaube, letztendlich war es dann Hans-Josef Orteil, also der Professor, den ich da hatte, der da irgendwie einen unerschütterlichen Glauben hatte, dass das was werden würde. Also allein schon dadurch, dass ich die Aufnahmeprüfung da bestanden hatte. Aber der hat auch sehr geholfen, das auf den Weg zu bringen. Also das ist ja auch das Tolle an diesen Studiengängen, dass man da sofort die richtigen Leute kennenlernt. Plötzlich saß dann da zum Kompaktseminar Jo Lendle vom Dumont Verlag und las die Geschichten, die man geschrieben hatte. In die Situation kommt man ja sonst nicht, dass da ein Lektor Geschichten liest.
Haben Sie den immer noch?
Den Jo Lendle, den hatte ich sehr, sehr, sehr lange Zeit und die Wege trennten sich dann leider, als er zu Hansa, jetzt ist er ja bei Hansa Verleger. Und genau, deswegen. Und da bin ich nicht mitgegangen zu Hansa, sondern bin bei Dumont geblieben.
Was macht einen guten Verlag aus, frage ich mich jetzt gerade. Ich habe gar keine Ahnung. Für eine Autorin.
Also ein guter Verlag, glaube ich, macht, ich überlege, ob ich jetzt einen Werbespruch zitiere, macht nicht nur Bücher, sondern auch Autoren. Das leuchtet mir irgendwie ein, also dass die auch, wenn jetzt ein Buch nicht so gut läuft, sich für den Autoren sozusagen entschieden haben und trotzdem alle klopfenden Herzens auf das nächste Buch warten. Dann macht aber einen guten Verlag auch aus, dass da Leute ans Telefon gehen, wenn man anruft. Also dass die sich auch zuständig fühlen für einen und dass sie einen sich mitfreuen und mitbangen, also wirklich beides auch. Und dann aber natürlich auch ein sehr guter Riecher. Also bei was man von hier aus sehen kann, zum Beispiel, weiß ich noch, das war fertig und ich war im Urlaub und meine Verlegerin rief mich an und sagte, wir bringen das doch schon im Sommer raus. Da haben wir mehr Chancen auf die Bestsellerliste. Und ich hörte zum ersten Mal in meinem Leben das Wort Bestsellerliste im Zusammenhang mit mir. Und sie sagte, ja klar, da kommst du wirst schon auf die, damit kommst du. So, und wir bringen das jetzt so und dann ist es da und wir ziehen es ein bisschen vor. Und sie hatte so einen genauen Plan. Ich dachte, das wird was redet sie?
Ja.
Und dann haben sie sich noch ganz tolle Sachen, also so wirklich gutes Werbematerial auch ausgedacht, sehr liebevoll gestaltet. Also alle Kampagnen, die ein guter Verlag macht, sind alle sehr liebevoll und sehr bezogen auf das Buch. Und, und trotzdem sehen sie es nicht als Ware. Also ich glaube, das ist eine große Kunst, die mein Verlag zum Beispiel mit all seinen Mitarbeitenden sehr gut versteht.
Und Sie erzählen das jetzt so, Sie selber hatten, als Sie das Buch fertig hatten und auch als es lektoriert war und der Verlag das erste Mal gesagt hat, das nehmen wir so, nicht das Gefühl, das ist es jetzt, das ist der Durchbruch, das ist das große Ding.
Nee, hatte ich nicht. Ich wusste, dass es ein anderes Buch ist als die ich vorher geschrieben hatte. Ich wusste, dass es besser ist. Es gefiel mir auch sehr gut. Aber ich wusste nicht, wie die Reaktionen sein würden. Das konnte ich irgendwie nicht abschätzen. Ich glaube, da traue ich mir auch selber nicht genug über den Weg, dass ich dann denke, so, das ist jetzt, wirst du die Bühnen der Welt bereisen. Sowas hätte ich nicht.
Haben Sie aber. 20 Sprachen übersetzt.
Ja, super.
Ja, super. Aber Sie haben es nicht gefühlt. Aber Sie hatten ein gutes Gefühl.
Ich hatte ein gutes Gefühl.
Aber nicht dieses Gefühl, das ist jetzt der Hit.
Nee. Es war mein persönlicher Hit. So, ich dachte jetzt, ich habe es jetzt wirklich so gut. Besser kann ich es nicht, habe ich gedacht. Also für mich war es ein Hit, aber ich wusste nicht, ob es auch für die Welt einer sein würde.
Ist ja schön, wenn es so zusammenkommt.
Ja.
Sehr schön.
Das ist sehr schön, ja.
Ja, und wenn man dieses Buch und auch die anderen Bücher liest, die ausgestattet sind mit einer so präzisen Sprache, die dann trotzdem ganz leicht ist, wo ich mich immer frage, beim Lesen, ist das jetzt ein quälender Prozess für diese Frau? Genau diese Formulierung. Es ist ja auch nie zu viel, sondern es ist immer so, es kommt immer so ein bisschen schwebend leicht daher, aber es ist immer die 100. Sind Sie eine, die da mit zerzausten Haaren, Sie haben jetzt offenbar nicht geschrieben, weil Sie haben keine zerzausten Haare, am Schreibtisch sitzt und sich quält mit jedem Halbsatz?
Wenn Sie das so sagen, dass das so ist, also das freut mich natürlich und das klingt aber wirklich wahnsinnig anstrengend. Aber ich glaube, das nicht. Ich quäle mich nicht mit jedem Halbsatz. Ich probiere schon das ein oder andere aus, das muss ich schon, aber dann merke ich auch, wenn es sitzt und dann lösche ich es wieder weg, genau. Aber das ist eigentlich nicht quälend. Das ist Arbeit, aber das ist nicht irgendwie, da wird nichts gerauft, würde ich sagen. Gerauft wird eher bei so Sachen wie der Handlung, wie wir jetzt von A nach B kommen. Und was mache ich jetzt mit dieser Figur, die ich gerade eingeführt habe und in die ich sofort verliebt war, aber jetzt steht sie hier so blöd rum und macht nichts mehr. Also solche Struktursachen, die sind eher dann quälend, würde ich sagen.
Aber Sie sind doch so eine Arbeiterin, die von vornherein eigentlich die ganze Geschichte hat und erst dann anfängt zu schreiben.
Ja, sehen Sie, das habe ich immer behauptet. Das ist das, was ich eingangs meinte. So war es auch immer. Aber jetzt bei dem aktuellen Buch weiß ich das nicht. Ich bin bei der Hälfte und ich weiß nicht, wo es hingeht. Zum ersten Mal. Deswegen, das meinte ich auch vorhin, also dieses, es gibt irgendwie kein... Ich habe so lange gewartet, dass es wieder so ist wie bei den anderen Büchern, dass ich die ganze Geschichte habe, weil ich dachte, ich bin jemand, der das so macht. Und dann hätte ich mich aber grün und blau warten können. Und ich wollte von der Geschichte aber auch nicht loslassen. Und jetzt fahre ich auf Sicht. Also ich weiß nicht,
Das klingt jetzt schon ein bisschen quälend.
Quälend, ja. Ja. Eher so ein bisschen, dass man, es macht mich eher nervös. So, ich werde eher so ein bisschen hibbelig.
Muss ja auch mal zu Ende kommen. So nach dem Motto. Ja, genau. Die Leute googeln die ganze Zeit schon neues Buch.
Genau, jetzt entscheidet euch mal, ihr blöden Figuren.
Macht doch mal.
Ja, genau.
Und sitzen Sie dann, wie arbeiten Sie so? Haben Sie so feste Arbeitszeiten? Sitzen Sie dann, setzen Sie sich um 8 hin und schreiben bis 12 ungestört? Oder gehen Sie spazieren und warten, dass irgendwie eine Eingabe kommt und dann schreiben Sie sofort los?
Das ist unterschiedlich. Also diese Plotgeschichten, dieses Wohin soll es gehen, die mache ich üblicherweise im Gehen. Also da wird der Hund ausgelaufen dann. Manchmal mehr, als ihm lieb sein kann. Und
der Hund und Sie.
Der Hund und ich, genau. Und wenn ich aber die Geschichte habe und es eben um Formulierung geht, dann sitze ich am Tisch. Aber es gibt keine festen Zeiten, würde ich sagen. Also früher war mein Sohn das strukturgebende Element, weil der eben zur Schule musste und dann wiederkam. Jetzt ist er aber auch schon so groß, dass er nur noch zur Schule geht und nicht wiederkommt.
Schwieriger Prozess für eine Mutter. Ne?
Schwieriger Prozess, ja, nicht ganz einfach, genau. Und genau, deswegen fällt der sozusagen weg. Und jetzt ist es der Hund, wann der Hund raus muss. Und ich unterstelle dem Hund dann aber auch oft raus zu müssen. Und so gehen wir auf Wanderschaft und ich überlege dann. Und dann später wird dann formuliert.
Weil Sie im sich bewegen besser denken können.
Ja, ich kann gar nicht gut sitzen. Ich kann überhaupt nicht gut. Vielleicht habe ich auch ADHS. Ich weiß es jetzt nicht. Ich will das gar nicht irgendwie.
Sie wirken jetzt nicht so.
Ja, aber wenn ich am Schreibtisch sitze, ist es schon so ein einziges Rumgehibbel. Ich habe auch so einen Hibbel, so einen Hocker, wo man auch immer so rumflattern kann.
Ja, weil irgendein Orthopäde mal gesagt hat, dass man das tun
das
muss.
Das hat ein Orthopäde mal gesagt, genau.
Deswegen der Rückenmuskulatur und wenn sie die ganze Zeit sitzen. Und dann das befördert natürlich diese Unruhe, weil man ja muss sowieso. Und außerdem ist es ja auch noch sowas von gesund, das zu tun.
Genau.
Ja. dann ist das jetzt doch anders, als es vorher war. Und ja, diese genauen Formulierungen, wie ringen Sie darum? Da kommen ja auch dann noch immer so wunderbar seltene Worte wie Verstockung vor oder... Jetzt fällt mir gleich gar keins ein. Ja, Sie haben so schöne altmodische Worte oder seltene Worte. Mhm. Und ist sie altmodisch, ist sie nicht altmodisch? Macht ihr das Spaß, diese Worte zu suchen?
Ja, es macht
oder haben
Spaß.
Sie sie einfach?
Ich habe davon auch viele, glaube ich, weil ich die eben so mag.
Zum Beispiel?
Die warten dann auch auf ihren Einsatz, wenn ich sie... Ja. Also ich habe so einen Topf mit so Worten, wo ich denke jetzt als nächstes... Bringst du immer Habseligkeit oder solche...
So was, Habseligkeiten, solche die Habseligkeiten.
Genau, das mag ich einfach gerne, das erweckt manchmal den Eindruck von Trutschigkeit, aber das ist mir dann auch egal. Also ich mag diese Worte einfach
gerne. Ich auch, sehr schön. So. Zumal, wer sagt schon noch zumal oder zuhauf oder sowas. Aber das kann ja manchmal dann auch irgendwie... verschraubt klingen oder eben bemüht. Jetzt wollte sie es aber wissen.
Genau, genau.
Und so lese ich das immer nie. Sondern es hat immer so eine Leichtigkeit. Ich denke, wenn ich es mir genau durchlese, denke ich, das ist nicht leicht. Das schreibt die nicht einfach so runter.
Nee, das nicht. Nee. Das die Leichtigkeit muss man auch irgendwie herstellen. Und zwar im besten Fall so, dass sie nicht fadenscheinig wird und der Leser, die Leserin nicht sieht, wie das gestrickt ist, das wäre ja dann doof. Aber ich weiß auch nicht, wie ich es stricke oftmals.
Ja, haben wir jetzt verstanden, dass das gerade beim neuen Buch noch ein Prozess ist mit dem Stricken.
Ja, genau. Also die Formulierung gar nicht so, sondern halt wirklich eher so der, was mit denen geschehen soll, da bin ich mir noch unsicher.
Worum geht es Ihnen so prinzipiell beim Schreiben?
Ich möchte gerne, wie soll ich sagen, ich möchte gerne Dinge verständlich machen. Also ich formuliere so lange an einem Satz herum, bis ich denke, so jetzt habe ich es genau so gesagt, wie ich es sagen wollte und ich hoffe, das wird verstanden. So, was da genau verstanden werden soll, weiß ich gar nicht. Das ist eher so ein Gefühl.
Es gibt nicht so eine Mariana Leki-Grundbotschaft.
Nein, es gibt keine Mariana Leki-Grundbotschaft. Nein.
Ich hätte gesagt, deren Grundbotschaft ist im Leute, seid freundlich zueinander.
Ja, gut. Das kann man sagen. Seid freundlich zueinander oder wenigstens, ich bin ein großer Fan von Höflichkeit. Ich finde, das würde schon reichen.
Ja, seid höflich zueinander.
Genau.
Und versucht, das Liebenswerte im anderen zu entdecken.
Ja.
Ich weiß nicht, von wem das ist. Dem anderen sein Anderssein verzeihen ist der erste Schritt zur Weisheit.
Ja, genau. Aber
ist nicht von Mariana Leki, aber
auch
könnte von ihr sein.
Überall so eine Harmonie. Das ist ja auch ein schmaler. Man darf dann auch nicht überall so eine Harmoniesoße drüber machen. Dann sind wir wieder beim Kitsch. Ne? Also
ja.
Es geht um Ehrlichkeit und Höflichkeit vielleicht. Aber ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch keine Rednerin. Ich schreibe ja. Ich kann sozusagen das, was ich erzählen will, glaube ich, nicht so zusammenfassen, dass es so eine Botschaft ergibt oder so. Ich glaube, wenn ich eine Botschaft hätte, dann würde ich auch sofort, dann käme die Verstockung. Also wenn es sozusagen darum ginge, etwas Bestimmtes in die Welt hinaus zu posaunen, dann wäre ich dafür die Falsche.
Aber es muss ja schon irgendwie ein Mitteilungsbedürfnis geben, wenn Sie arbeiten ja schon ganz lange daran, sich mitzuteilen, das macht man ja nicht einfach, um schöne Sätze zu sprechen, wo auch immer sie hinlaufen, sondern da muss ja irgendwo ganz weit hinten muss ja sowas sein.
Klar, aber das ist sozusagen kein...
Liebe Menschen.
Das ist sozusagen kein, nicht irgendwie was man jetzt auf so ein Spruchband so zusammenfassen könnte, sondern das ist jedes Mal was anderes. Also wahrscheinlich gibt es schon so eine Basslinie von vertragt euch darunter, aber eigentlich ist es ja immer was anderes, was ich erzähle. Also mich interessieren dann verschiedene Themen und die versuche ich in einem Buch zu variieren. Also in was man von hier aus sehen kann, zum Beispiel
ja
die überaus schwammigen und überaus riesenhaften Themen Liebe einerseits und Tod andererseits. Und dann habe ich mir überlegt, wie Jetzt würde mich interessieren, eine Figur, die beides irgendwie verwechselt und vor der Liebe genauso viel Angst hat wie vor dem Tod. Ja. Aha, wer könnte das sein? Und dann habe ich die Figur. Also es sind dann eher so Themen, die mich interessieren.
Und so entwerfen Sie das dann.
Und so entwerfe ich das dann.
Und schreiben Sie sich genau das dann irgendwie auf? Mhm.
Schreibe ich mir in mein sogenanntes kluges Buch, was oft sehr unklug ist. Und da schreibe ich mir das dann, also so, ich mache kein Konzept, aber dann schreibe ich das, wie könnte die sein? Warum muss das überhaupt eine Frau sein? Was hat die erlebt? So, und mit wem hat sie es erlebt? Aha, da ist der Zweite. So. Mhm.
Und dann kommt so das eine zum anderen.
Genau, genau.
Die muss ja irgendwo herkommen, wie die Figur, die da im Hotel griesgrämig beim Frühstücksbuffet guckt. Woher hat sie es denn? Ach, da ist bestimmt eine Oma gewesen.
Ja, genau.
Und da kommt dann die Oma dazu.
Ja,
die,
genau.
Die schon ganz lange ohne Heinrich lebt.
Zum Beispiel,
ja. Sowas.
Genau, ja.
Liest Ihr Sohn Ihre Manuskripte?
Mein Sohn interessiert sich nicht.
Dafür.
Also, der will damit nichts
sagt
zu tun
er,
haben.
Meine Mutter ist Schriftstellerin? Oder sagt, deckt er sich was aus?
Nee, er sagt das schon, aber das interessiert ihn nicht. Da ist ihm zu viel so mit Liebe und so. Das findet er alles blöd. Das ist vielleicht das Alter.
Ist das Alter, so mit Liebe und so. Ja. Liebe und Tod, ja. Drunter macht sie es nicht.
Ja.
Was ist das Thema, was sich bei dem neuen Buch bewegt?
Das kann ich jetzt noch nicht, so sagen.
Aber dieses Gefühl müssen Sie ja vorher gehabt haben. Darüber ja, muss ja. ich jetzt schreiben.
Ja, das habe ich, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Ach so, okay. Weil es noch so.
Dann ist es so, dass. Okay. Muss jetzt noch.
Ja,
muss noch.
Ist Ihr Ding. Ja, Sie sollen das.
Es ist das ungelegte Ei.
Es ist das ungelegte Ei und es kommt offenkundig noch nicht jetzt gleich. Es wird jetzt noch nicht gleich gelegt, wenn ich.
Nein, es wird
am Anfang. Sie haben am Anfang das schon ziemlich intensiv geteasert, würde ich jetzt mal so sagen.
Habe ich?
Ja.
Im Anfang unseres Gesprächs?
Ja. Und da habe ich gedacht, jetzt kommt sie mir jetzt gleich mit einem neuen Buch um die Ecke. Und ich wusste jetzt, ich habe die ganze Zeit gedacht, darf ich Sie das überhaupt fragen? Wie schreiben Sie denn jetzt gerade? Ist das jetzt schwierig? Und jetzt sagen Sie, nee, darüber kann ich noch nichts sagen. Nee, ich habe mir gedacht, Sie sind gleich fertig.
Nein.
So. Das hatte ich nach 10 Minuten das Gefühl, okay, die ist ja doch gleich fertig mit dem neuen Buch.
Nein, oh Gott, ich habe einen völlig falschen Eindruck
hinterlassen.
Nein,
ja.
nein, ich bin dran, aber wenn ich jetzt inhaltlich Ihnen erzähle, ich bin mit dem Inhalt und wie es weitergeht, bin ich noch so unsicher, dass wenn ich das jetzt erzähle, jetzt Aberglauben, habe ich das Gefühl, dann verpufft es irgendwie alles.
Mhm. Ja, ja. Klar.
Ich kann es gut verstehen. Raus.
Ja, ich kann es gut verstehen. Hilft so magisches Denken beim Arbeiten?
Schreiben. Ich interessiere mich ja wahnsinnig für solche Sachen, aber irgendwie hilft es nicht. Nee.
Was heißt, Sie interessieren sich so?
Nein, was man von hier aus sehen kann, kam ja eine vor, die war so abergläubisch. Mhm. Die hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht zu schreiben, weil man auch so gut recherchieren konnte. Und alles, was sie da sich so ausdenkt an Arbeit, das gibt es halt alles wirklich.
Mit dem Kopf gegen irgendwas schlagen und dann geschieht irgendwas nicht oder doch.
Und vor allem das Herz,
Elsbeth.
Und ein Leben retten mit dem Herz einer Fledermaus. Es stimmt alles.
Also es gibt es alles wirklich. Ob es stimmt, weiß man nicht.
Ganz genau. So. Das gibt es alles, diese Rituale gibt es wirklich.
Ja,
ja, genau. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde das so wahnsinnig sympathisch, weil das so ist wie, Gott, eigentlich unterscheidet es sich wahrscheinlich auch wenig von so leichteren Zwangserkrankungen. Aber ich finde so schön, dass man hat keine Kontrolle über das, was geschieht. Es gibt man hat die Kontrolle nicht. Und das ist aber so ungemütlich, das zu wissen, dass man denkt, man kann irgendwie das Geschehen und das Geschick doch noch irgendwie bestechen, dadurch, dass man bei Vollmond ein Schärflein Gerste vergräbt oder so. Ich finde das toll, dass Leute sich sowas ausgedacht haben.
Und machen Sie das manchmal? Sowas?
Ich?
Ja, wenn Sie kommen nicht weiter, fragen sich, warum habe ich jetzt mir diese Figur ausgedacht? Was soll denn damit werden? Und dann vergraben Sie ein Schärflein Gerste im Garten. Ach, wie schön. Ja, oder schön. Tun irgendwas anderes.
Das war doch, wo habe ich das denn letztens gelesen? Früher war man nicht so alleine als Autor. Früher hatte man so Dämonen, die zuständig waren für einen und die auch für das Buch mit zuständig waren und mit denen man sich auseinandersetzen konnte. Und wenn das Buch doof war, war man auch nicht alleine schuld, sondern der Dämon auch, weil der nicht richtig mitgearbeitet hatte. Hm. Wann war das denn so? Vor wie viel Jahrtausend.
Aber das waren doch
schon
immer
lange her.
Schwerst gequälte Kreaturen, die auch noch Bücher geschrieben haben. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie hier
wirklich
Mariana Lecky
gequält.
Sieht und die nicht so von Dämonen geplagt, gebückt
auch gute,
aussieht.
Nee, ich meine, diese guten Dämonen, die gab es
so auch.
Die haben so die Kreativitätsdämonen, die natürlich ganz anders
sind. Die Musen.
Ja, so eine Art Muse. Ich muss es nochmal, oh Gott, ich rede jetzt hier völlig, die gab's. Ich muss das nochmal recherchieren. Ich recherchiere das.
Sie recherchieren solche Dinge wie mit ein Schärflein Gerste vergraben. Ein Schärflein Gerste vergraben.
Das gibt es überhaupt gar nicht.
Doch, aber ein Schärflein, ist doch eine sehr schöne alte Maßeinheit.
Ja, es ist eine alte, genau passend
nicht, woher
zum altertümlichen Aberglauben.
Ja, und zu diesen schönen alten Worten, ein Schärflein.
Ja, das stimmt.
Mein Schärflein beitragen ist ja auch irgendwie eine kleine Menge.
Eine kleine,
bescheidene Menge.
Genau,
ja.
Genau.
Ich habe mir sie kleiner vorgestellt. Und hier ist eine...
Wirklich?
Ja, wenn wir schon bei solchen Dingen sind.
Ja, ach so, nee, ja. Ich bin so groß.
Kein Schärflein und eine Frau, die ihr Wort sagt. Ja. Was ich auch sehr schön finde. Sehr, sehr offen.
Danke.
Ja.
Macht auch Spaß mit Ihnen.
Das freut mich auch. Ich wollte jetzt hier nicht so wie der Fanboy rüberkommen. Deshalb habe ich auch mein Buch zu Hause gelassen. Könnten Sie sich in ein Leben vorstellen, nur mit diesen Figuren, die Sie sich hier ausdenken?
Das stand irgendwie noch nie zur Debatte.
Ja, glücklicherweise.
Ja, genau. Okay, mit den Figuren.
Weil ich habe so das Gefühl,
kann ich mir vorstellen.
Ja, das wäre eigentlich ganz schön.
Ja.
Man versteht sich irgendwie. Es ist ja nicht konfliktfrei, es ist eben nicht kitschig, weil, ich weiß jetzt auch wieder nicht, wer das gesagt hat, Kitsch ist die Abwesenheit von Scheiße. Die gibt es da eben auch, weil alle sind irgendwie, ja... Sind nicht alle nur gut.
Nee. Ja, kann ich mir vorstellen, aber ich fürchte, so nach 3 Monaten würde ich dann denken, kann mal jemand vorbeikommen und noch ein paar andere Figuren erfinden. Also, und zwar nicht ich, sondern jemand anders.
So richtig. Also
so einen anderen Ton nochmal in die Gemeinde zu bringen.
Sehen Sie sich manchmal nach dem anderen Ton, der nicht nach Mariana Lecky klingt?
Ja, aber nur als, also ich möchte nicht anders schreiben, als ich schreibe, aber ich lese Bücher, die nichts mit meinem Ton zu tun haben. Also ich genieße das als Leserin sehr, was ganz anderes zu lesen.
Das ist aber schön. Dann kann ich Sie sofort nach einer Buchempfehlung fragen.
Ja.
Sie haben irgendwann mal Max Scharnik, empfohlen, der aber doch irgendwie ähnlich klingt.
Finden Sie?
Ja.
Ach, weil es auch auf dem Lande und so ein bisschen so knorrig und so.
Genau so.
Ja, das stimmt, Den hätte ich jetzt auch nicht gesagt, wahrscheinlich, weil ich auch finde, dass es ähnlich ist. Nee, weil Sie sagten, Sie wollen Buchtipps
genau,
von unähnlichen Sachen.
Ja. Sie haben gesagt, Sie lesen Sie lesen die Dinge, die nicht so ähnlich sind.
Genau, ich lese zum Beispiel Krimis.
Aha.
Ich lese Krimis von Fred Vargas.
Ja.
Die Adamsberg-Krimis, die man von vorne nach hinten lesen kann, aber nicht muss, geht auch umgekehrt. Da ist allerdings also eine fantastische, keine typischen Kriminalgeschichten, unglaublich gut gezeichnete Figuren. Ein sehr komischer Kommissar. Und es ist sehr spannend, aber es geht eher um die Figuren und es kommen immer wieder neue dazu. Und es ist auch sehr anrührend. Das hatte ich in einem Krimi auch noch nicht gelesen. Mhm. Oder Gary Disher, ein etwas älterer australischer Schriftsteller, glaube ich. Und der schreibt so sehr wortkarge Krimis, die alle so im australischen Outback spielen und der rappelt die ganze Zeit mit seinem Pickup-Truck da von einem Fall zum anderen. Es wird nicht viel gesagt, aber das, was gesagt wird, sitzt. Solche Sachen lese ich.
Krimis?
Krimis.
Alles klar. Das ist vielleicht...
So zum Beispiel.
Vielleicht beginne ich jetzt doch mal Krimis zu lesen.
Ja, aber dann fangen Sie wirklich mit Fred Vargas an.
Okay, danke für den Tipp. Ich habe immer gedacht, ich hab es schon immer mal versucht, weil so viele Menschen um mich rum lesen Krimis, also alles auch ernstzunehmende Menschen, und ich dann denke, warum kann ich damit nichts anfangen?
Ja, aber dann versuchen Sie mal das. Und tatsächlich aktuell lese ich jetzt Buddenbrooks.
Oh.
Oh, habe ich auch gedacht.
Ja. Was hat Sie zu Buddenbrooks gebracht?
Ich dachte, ich habe so alle Klassiker, die ich gelesen habe, das ist schon so lange her und ich weiß gar nicht mehr, was da drin steht. Und es hatte alles irgendwie mit Schule oder Studium zu tun.
Mhm. Fühlt sich bei mir gerade auch so an.
Ich lese immer nur so eher so aktuelle Sachen und irgendwann tat mir das leid. Und ich dachte, jetzt passt es doch. Und gerade weil meine Mutter manchmal Buddenbrooks zitiert und ich weiß immer gar nicht, was
meine
sie meint.
Mutter auch.
Ach, irgendwas meine mit Hanno kommt da immer. Und ich weiß, Hanno, wir wissen, was mit Hanno geschieht. Ja. Aber auch das ist schon so ewig her. Und jetzt lese ich das mit voller Ehrfurcht und großem Genuss. Und ich muss auch sehr viel lachen. Es ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Oder als ich es in Erinnerung. Also auch das.
Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich nicht gelacht. Ganz sicher nicht.
Ja, ich auch nicht. Und jetzt lese ich es jetzt, aber hauen Sie sich auf die Schenkel. Na, ich übertreibe, aber es ist wirklich gut. Sehr.
Ich glaube Ihnen ja ganz viel. Ich bin jetzt noch nicht so sicher, ob ich über diese Brücke, die Sie mir jetzt bauen, doch gehe.
Ich bin schon auf Seite 405 und es ist immer noch, ich freue mich schon jetzt auf heute Abend.
Mann, ist das schön. Ja, ist mein Eindruck richtig, dass Sie Ihr Leben gerade so ein bisschen neu sortieren? Also jetzt nicht wegen der Buddenbrooks, das kam jetzt noch dazu, aber deshalb kam ich jetzt drauf, dass das so in meinem Kopf herumspukte, als ich gelesen habe, Sie machen diese Schreibseminare für die Gefangenen, die Sie viele Jahre gemacht haben, nicht mehr. Sie lektorieren beim WDR nicht mehr die Hörspiele. Das haben Sie auch Jahrzehnte gemacht, viele Jahrzehnte. Das machen Sie alles nicht mehr. Sie lesen jetzt die Buddenbrooks, warten, dass Ihr Sohn nach Hause kommt, der nicht nach Hause kommt, der auch alt genug ist, es nicht mehr zu tun. Und sortieren Sie sich neu?
Ja, Gott, das klang jetzt in einer traurigen Zusammenfassung. Sie haben jetzt nur Sachen gesagt, die ich nicht mehr mache.
Ja, aber Sie eröffnen ja Möglichkeiten.
Ich zu Hause und warte tränenreich auf meinen Sohn.
Nein.
Das mit dem Buch klappt nicht. Nee, so ist es.
Nee, ich meinte, sie räumt jetzt Dinge weg, um was zu tun.
Also diese ganzen Sachen mit dem Gefängnis nicht mehr machen, den WDR nicht mehr machen und so, das ist alles, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich auf diesen Roman konzentrieren. Und das ist sozusagen jetzt alles, was ich habe, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ich habe alles andere, wo man so nach rechts und links guckt, jetzt weggetan. Und deswegen, das erhöht den Druck, aber wo wir vorhin von Druck sprachen, jetzt muss das aber jetzt auch alles mal einen Sinn gehabt haben und dieser Roman muss jetzt mal ordentlich angeschoben werden. Also da liegt jetzt sozusagen total der Fokus drauf.
Ach, das war so, wirklich so das Ding, ich muss mich jetzt so einfach fokussieren. Ich darf jetzt rein, nichts anderes mehr machen.
Ja, weil es so schwierig ist, also weil ich so ablenkbar bin, muss ich da richtig rein. Also das ist jetzt sozusagen, das ist jetzt das Projekt.
Also es ist jetzt gar nicht die bewusste Neuerfindung.
Nee, aber danach, glaube ich, muss mal was passieren. Also danach muss ich mal überlegen, ob ich wirklich immer so lange zwischen den Büchern, ob es wirklich immer so lange dauern muss. Und wenn, ob man dann nicht zwischendurch irgendwas anderes machen kann oder so. So
Kolumnen schreiben?
Nee, nicht was mitschreiben.
Ach,
was
ach so.
Mit Tieren oder so.
Ja, aber Ihre Cover sind immer...
Immer mit immer, Tieren, ja.
Immer alle, ja,
oder?
Ja,
so fast viel mit
alle.
Tieren,
ja. Die Herrenausstatterin, glaube ich, nicht. Aber ansonsten sind da immer Tiere drauf.
Ja, das
Krokodil
gehört sich so,
und das Okapi und so. Warum?
Weil immer ein Tier vorkommt. Und auch für gar keine große, aber für mich doch eine große Rolle spielt.
Der Hund.
Und weil ich weiß nicht, komischerweise seit ich Mutter bin, also seit so ungefähr 17 Jahren, bin ich sehr gerne habe ich so eine Affinität zur Kreatur. Ich möchte mich gerne mit Tieren umgeben.
Sie hatten vorher keine Haustiere?
Doch, ich hatte einen Hund als Kind. Ich habe jetzt aktuell ja auch einen Hund.
Mhm. Mit den Sie immer raustreiben, genau, der den laufen muss.
Ja, genau, der immer noch laufen muss. Genau.
Hätten Sie sich mal einen Husky zugelegt?
Ich hätte mal, ja, wahrscheinlich. Genau. Ich würde gerne mehr so mit Tieren machen, aber das klingt jetzt wie so eine niedliche Abiturientin, die sagt, ich möchte mal was mit Sprachen machen, wenn ich groß bin.
Ja, so.
Also mal sehen.
Aber da, es gibt da schon irgendwie so ein Gespür dafür, dass ich was ändern soll.
Ja, es gibt so eine gewisse Aufbruchsstimmung.
Ja. Was war das Letzte, was Sie in Ihr Handy mit dem Gefühl gesprochen haben, das ist jetzt so ein wichtiger Gedanke, den muss ich jetzt hier mal in mein Handy schnackern? Sie können auch einfach sagen, geht Sie nicht an.
Vorgestern ist mir was Gutes eingefallen für den Vater in dem Buch, was der sagen könnte.
Punkt. Und dann sprechen Sie den Satz, den der Vater sagen könnte.
In mein Handy.
In Ihr Handy.
Genau. Ja. Also, weil ich bin ja mit dem Hund,
ja,
und kann dann nicht aufschreiben.
Ja, ich mache das auch so.
Ach, Sie machen das auch so?
Ich mache das auch so.
Ja.
Ich diktiere das als so Sprachnotiz in diese Notizen, die man so hat.
Genau, so mache ich das auch.
Und dann weiß ich manchmal nicht mehr, was ich mir dabei eigentlich gedacht habe.
Ja, vor allen Dingen, weil die da ja auch alles, das Handy versteht einen ja miss, das hört ja nicht richtig zu. Und dann steht da statt Helligkeit, Hörigkeit oder sowas.
Ne? Kann auch eine spannende Bedeutungsverschiebung
kann erzeugen. Auch, ja, genau.
Der Vater ist dann plötzlich hörig,
genau,
statt erhellt.
Genau.
Doch, sehr schön. Ja, mache ich auch so. Wenn ich über Mariana Leki nachdenke, dass ich dann mein Handy nehme und denke, irgendwie so ein Gedanke und dann da reinspreche und denke ich, ja, was hat er denn damit gemeint?
Ja.
Warum?
Ja, genau. Eben,
fürchten Sie sich vor KI, wenn wir schon dabei sind?
Nein.
Die kann das
noch nicht.
Noch nicht, weil vorhin, als Sie das mit dem, Sie haben noch nicht die leichten Schüttelreime zum 60. Geburtstag von irgendjemandem geschrieben, aber hätten es vielleicht doch tun können, hatte ich so das Gefühl, das kann die KI inzwischen
das
ziemlich
kann die
gut.
Bestimmt gut, ja. Ja, ich glaube, dass die viele, das wissen wir ja schon, dass sie, was die alles schon kann und wie viele Jobs sie schon macht.
Mhm.
Ich habe noch keine Angst, aber ich habe jetzt gelesen, dass sie uns 2026 zum ersten Mal überholt haben wird. Und es wurde...
Was heißt das?
Das weiß ich eben nicht. Das weiß ich nicht, was das bedeutet. Also wo man, an welcher Stelle man da überholt wird und wer genau. Das konnte sich mir nicht so richtig erschließen. Aber ich verstehe so dieses, dass man Angst hat vor dieser Überholung oder Angst vor diesem ja doch sehr Unbekannten oder vor den Konsequenzen. Das habe ich schon auch, aber jetzt nicht akut, sondern, also ich bin für jede Angst immer zu haben, aber für diese noch nicht. Ich glaube, das dauert noch einen Moment.
Sie sind für jede Angst immer zu haben, so ja, wirken Sie hier gar nicht.
Doch, ich kann alle Ängste gut nachvollziehen und habe auch selber viele, muss ich sagen.
Hat es was damit zu tun, weil Sie einfach biografisch damit immer zu tun hatten, weil Ihre Eltern in der Branche waren?
Ach so, ich gar nicht so unbedingt so... Ja, doch auch. Vielleicht, ne? Vielleicht. Also vielleicht auch, weil bei uns über so Ängste immer so gesprochen wurde, klar, als wäre das so, als würde das so dazu.
Jeder hat
so,
es so, gehört,
stimmt ja auch.
Ja, klar.
Stimmt ja auch,
aber es ist natürlich ein Wirklichkeitsausschnitt, den Ihre Eltern da kennenlernen,
ja, genau,
nicht die Wirklichkeit.
Genau. Also so Angst, von der KI überrumpelt zu werden, finde ich vollkommen naheliegend. Kann ich mir sofort reintun. Aber ich habe auch Höhenangst, Tiefenangst, Flugangst, alles Mögliche.
Aber damit können wir jetzt nicht aufhören. Sie sind immer so gut zu Ihren Figuren, finde ich. Sind Sie zu sich selber auch so gut?
Nee.
Das finde ich jetzt enttäuschend.
Da ist Entschuldigung. Nee, da ist glaube ich, noch Luft nach oben. Nee, bin ich nicht. Aber ich lebe trotzdem ganz gut mit mir zusammen.
Ich lebe ganz gut mit mir zusammen. sie nörgeln nicht unentwegt an sich
nicht
rum.
Nicht unentwegt, nee, das nicht.
Nee.
Das nicht.
Und es fällt auch nicht dauernd was runter.
Es fällt auch nicht dauernd, nee, genau. Zum Beispiel jetzt nicht.
Jetzt nicht, das ist gut. Jetzt sind wir einfach auch ja rum und das ist sehr schön. Und wir haben sogar noch 5 Minuten Zeit für eine Zusatzfrage. Als wir uns hingesetzt haben, haben Sie gesagt, Sie wussten nicht so richtig, ob Sie jetzt über Lidschatten sprechen sollen oder über Basilikum. Warum nicht über Basilikum?
Ja, das ist komisch, weil mit Basilikum kenne ich mich eigentlich aus. Ich hätte Beispiele nehmen sollen, mit denen ich mich nicht auskenne. Lidschatten, sowas. So. Basilikum können Sie mich jederzeit fragen.
Wer kennt sich nicht mit Basilikum aus?
Viele. Ich kannte mich bis vor 3 Wochen nicht mit Basilikum aus und deswegen gehe ich jetzt damit hausieren mit meinem Wissen.
Was wissen Sie über Basilikum?
Basilikum hat es bei mir nicht gut gehabt. Also Basilikum ist immer sofort gestorben, wenn er mich gesehen hat quasi, weil ich alles falsch gemacht habe. Und jetzt habe ich recherchiert, ich muss ihn von unten gießen, ich muss immer so abschneiden, dass man direkt unter einem Blattpaar schräg abschneidet, sofort umtopfen, sobald er gekauft ist, weil er es viel zu eng hat und so.
Und jetzt? Wuchert die Küche. Und so ein Basilikum ist einfach eine Diva.
Ja, offensichtlich, ja.
Nicht verzweifeln, weil Diven kann man nicht zwingend verstehen.
Nee, das stimmt, man kann es ihnen auch nicht recht machen.
Aber Sie lernen es ja jetzt so nach und nach.
Ja, ich lerne es jetzt nach und
nach. Weil Sie es so gern essen, oder?
Ja. Ich finde es auch, sieht auch hübsch aus.
Ja, das stimmt.
Es wird von meiner Familie gerne angenommen. Insofern.
Ja, das königliche Gewürz oder irgend sowas.
Echt? Weiß ich nicht.
Ich glaube, ich habe sowas mal gelesen.
Das müssen Sie jetzt eher dann wissen.
Das wächst ja hier nicht so.
Das stimmt.
Nur mit viel Liebe und mit viel
Gedeiht
Sachverstand
genau,
von Frau Leki. So, jetzt wissen wir auch noch, dass sich Marianne Leki mit Basilikum auskennt.
Neuerdings.
Naja, Hauptsache, dass mit den Büchern klappt. Unter Büchern heißt unser MDR-Kultur-Podcast hier in der ARD-Audiothek, den ich nur empfehlen kann. Man braucht ja jetzt für die längeren Abende ein bisschen Lesestoff, auf den wir ja bei Marianne Leki noch ein bisschen warten müssen, wie klar geworden ist. Entschuldigung, dass ich nochmal darauf anspiele. Danke, Marianne Leki, für dieses angenehme Gespräch.
Ich danke, es war schön.
Sie haben mir große Lust darauf gemacht, Ihren hoffentlich nicht mehr ganz so lange auf Ihren neuen Roman warten zu müssen.
Ja, vielen Dank.
Jetzt habe ich noch ein bisschen Druck hinterher geschoben.
Genau.
Eine nette Verabschiedung. Einfach nochmal sagen, jetzt mach mal doch los,
Mädel. Jetzt mach mal, genau.
Tut mir leid.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.